Es ist auch immer so ein Thema, dass wir immer nur auf eine Technologie gucken. Wir gucken auf die künstliche Intelligenz, wir gucken auf die Quantentechnologie, statt zu sagen, wie ist es denn, wenn ich Technologien kombiniere?
Klingt irgendwie interessant, aber wie würde KI denn aussehen, wenn sie bei mir am Arbeitsplatz ankommt? Und das konnte einem lange auch keiner sagen. Technik wurde immer auch dafür benutzt, menschliche Arbeit einzusparen, hat aber auch immer neue Arbeit geschaffen, neue Berufsbilder, neue Berufsanforderungen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gedankengipfel. Heute dreht sich alles um neue Technologien, wie Unternehmen damit umgehen und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Wir sprechen über Chancen, aber auch über Risiken und vor allem über die Zukunft für bayerische Unternehmen. Welche Hürden müssen wir überwinden und welche Rückschlüsse lassen sich für die Zukunft daraus ziehen? Darüber diskutiere ich heute am Beispiel von künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie. Mit zwei wunderbaren Gästen, nämlich Soziologin Professor Dr. Sabine Pfeiffer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und den beiden Innovativgeschäftsführer Dr. Rainer Sessner. Mein Name ist Tanja Jovanovic und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
Gedankengipfel.
Herzlich willkommen, Sabine und Rainer. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, Tanja.
Hallo, Tanja.
Ihr seid übrigens unsere Jubiläumsgäste, denn wir zeichnen heute unsere 100. Podcast-Folge auf. Deshalb eine Frage zu Beginn aus der Reihe. Was war eurer Meinung nach die wichtigste technologische Entwicklung der letzten 100 Jahre? Was meinst du, Sabine?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich würde jetzt mal auf Elektrizität und Strom setzen, wenn wir wirklich 100 Jahre zurückgucken, weil fast alles, was Innovation und Technik in unserem Leben ausmacht, ohne das nun wirklich nicht funktionieren würde. Und wir merken es kaum, wir nehmen es für selbstverständlich, es ist irgendwie da.
Das stimmt. Und Rainer, was ist deiner Meinung nach die wichtigste technologische Entwicklung?
Ja, wenn ich auch ein bisschen auf meine Vergangenheit und auf mein Alter zurückgucke, würde ich sagen, es ist tatsächlich der Computer. Das passt natürlich auch wunderbar zur Elektrizität, die Nullen und Einsen, die einfach auch entsprechend durch Elektronen übertragen werden. Ich hatte aber tatsächlich einen ganz anderen Impuls noch und das geht ein bisschen weiter als 100 Jahre zurück, nämlich einfach das erste Patent. Das ist eine Innovation, die natürlich auch dann in den Markt eingeführt werden sollte. Und ich habe da noch eine kleine spannende Geschichte dazu. Das erste Patent ist nämlich deutsche Patent, ist in Nürnberg eingereicht worden, im Zollhof, dort, wo heute das digitale Gründerzentrum ist. Und auch das passt dann wieder zu meiner wichtigsten technologischen Entwicklung, dem Computer.
Das ist ja eine wunderbare Brücke, die du mir da baust, denn ich möchte eigentlich darauf kommen, wie wichtig Innovation ja in Bayern ist. Also das erste Patent kam aus Deutschland, heute sprechen wir sehr viel über digitale Technologien. Und der Freistaat treibt ja gezielt sehr viel Wissen voran in Universitäten, aber auch in Ausgründungen und in Unternehmen passiert ja auch viel. Wie erlebt ihr beide denn aus eurer jeweiligen Perspektive den Umgang mit technologischen Entwicklungen heute? Also sehen wir eher Skepsis oder mehr so Technologieoffenheit? Ich fange mal an mit der Wissenschaft.
Also ich würde sagen, wir haben anders, als man es oft liest und hört, sehr viel Technologieoffenheit. Wäre auch komisch in unserem Land. Wir sind eigentlich das Land des Engineerings, der Technik, Automobil, Luftfahrt, Maschinenbau. Alles sozusagen sehr deutsch, sehr bayerisch oder zeichnet unsere Wirtschaftsstruktur aus. Eigentlich ja auch ganz früh auf Computer gesetzt, ist so ein bisschen historisch dann verloren gegangen. Wenn man jetzt heute in die Betriebe schaut, in die Unternehmen, würde ich sagen, muss man sehr gucken, von welcher Technologie reden wir. Reden wir von Digitalisierung, sehe ich eher das Beschäftigte mit den Hufenscharren, so würde ich es nennen, und oft sagen, eigentlich ist es hier hinten dran, wo ich bin, und ich hätte es gern digitaler und ich hätte es gern digitaler und moderner und innovativer und besser passend zu meiner Arbeit. Also da sehe ich das Gegenteil von Ängstlichkeit und Verschlossenheit gegenüber dem Neuen.
Das finde ich sehr gut, quasi ein optimistischer Blick auf die Technologie und wen sie uns helfen kann. Kannst du das bestätigen aus deiner Sicht als Bayern Innovativ Geschäftsführer?
Ja, ich schaue erstmal auch tatsächlich in meine berufliche Vergangenheit zurück und Ich habe Mathematik, Physik studiert, habe dann bei einem Optikunternehmen in der Forschung und Entwicklung gearbeitet. Und in diesem Umfeld war es natürlich auch immer so, dass es alles sehr, sehr innovations- und technologiefreundlich war. Und als Geschäftsführer der Bayern Innovativ erlebe ich das natürlich auch. Uns begegnen ganz viele innovative Firmen. Insofern stimme ich dem zu. Und doch bin ich immer wieder irritiert, wenn es dann Menschen gibt, die auch auf Basis von Nichtwissen, Halbwissen eine Technologiefeindlichkeit ausstrahlen und mit ihrer Lautstärke dann da durchaus großes Gehör finden.
Dieses Kontroverse zu Technologien finden wir heute insbesondere bei dem Thema künstliche Intelligenz. Also das ist ja ein Beispiel auch für eine bahnbrechende Technologie und wir erleben sie auch teilweise im Alltag. Es ist ja aber nichts Neues. Also seit den 50er Jahren wird ja geforscht, es gibt immer wieder neue Entwicklungen. Aber erst seit 22, also seit September 22, gibt es diesen Hype um generative KI. Und da geht es ja sehr oft um die Auswirkungen auf der Arbeitswelt, insbesondere in den Medien. Von daher, darüber würde ich gerne sprechen.
Einerseits, andererseits.
Rainer, wir beschäftigen uns ja bei Bayern Innovativ schon seit Jahren mit künstlicher Intelligenz, haben auch dazu schon Podcast-Folgen aufgenommen. Wie nimmst du denn die Veränderungen wahr im Umgang mit künstlicher Intelligenz bei unseren Unternehmen?
Die Unternehmen, und da komme ich natürlich wieder zu dem zurück, was ich gerade gesagt habe, mit denen wir zusammenarbeiten, haben natürlich in der Regel eine große Offenheit, neue Technologien einzusetzen und auch den großen Wunsch, diese Technologien einzusetzen. Und was wir dann als Bayern Innovativ tun, ist natürlich, ihnen zu helfen, diese Technologien einerseits überhaupt erstmal zu verstehen und dann natürlich gemeinsam zu überlegen, wie können sie diese Technologien einsetzen. Und das ist das, was ich sehr, sehr, sehr positiv wahrnehme und was natürlich unwahrscheinlich viel Freude macht.
Sabine, du hast mal in einem Interview gesagt, dass die Rolle der künstlichen Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt momentan überschätzt wird. Was meinst du damit genau?
Ja, wir haben ja die Angewohnheit, immer zu fragen, wie viel Jobs wird es kosten, und die Zahlen, die dann immer in den verschiedenen Prognosen gespielt werden, sind erschreckend hoch und ja, bewahrheiten sich bislang nicht. Jetzt will ich nicht sagen, dass nicht auch diese Technologie eingesetzt wird, um Arbeit oder zumindest Arbeitstätigkeiten, meistens sind es nur einzelne Tätigkeiten, nicht ganze Berufsgruppen. Natürlich wird sie auch dafür benutzt, das war immer schon so. Wir haben mit 100 Jahre Rückblick Technikgeschichte angefangen, Technik wurde immer auch dafür benutzt, menschliche Arbeit einzusparen, hat aber auch immer neue Arbeit geschaffen, neue Berufsbilder, neue Berufsanforderungen. Insofern ist es immer ein zweigeteiltes Spiel. Wenn wir jetzt auf die generative KI gucken, da ist ja spannend, dass wir lange diskutiert haben, naja, es trifft immer die sogenannten Routinejobs, ne? Da, wo was monoton und gleichförmig ist, die werden automatisiert, aber die kreativen Bereiche, die wird es nicht treffen. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Trotzdem ist natürlich so, wenn man sich jetzt die Bildbearbeitung anschaut mit generativen KI-Anwendungen, nur eine große Agentur, die ihre Arbeitsprozesse extrem tayloristisch organisiert hat und da tatsächlich jemand sitzen hätte, der 8 Stunden nichts anderes macht, als Hintergründe wegzumachen oder hinzumachen, die Person hätte dann tatsächlich irgendwie jetzt nicht mehr viel zu tun. Aber so sind Arbeitsprozesse selten organisiert. Es zeigt uns aber eigentlich auch was anderes, wann immer wir neue Technik einsetzen. Wir sollten sehr darauf achten, dass wir Arbeitsprozesse ganzheitlich gestalten, damit immer nur Tätigkeiten automatisiert werden können und ich die Person nicht verliere, was ja jetzt gerade in Zeiten von Fachkräftemangel auch was ist, was man vielleicht nicht will. Und Menschen, die eh ganzheitlicher aufgestellt sind am Arbeitsplatz, sind ja auch breiter qualifiziert in ihrem Erfahrungswissen, können viel leichter auch von ihre Tätigkeitsprofile wieder verändern. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wie gestalten wir Arbeit, wenn neue Technologie dazukommt und nicht nur dieser Blick auf, wie viel und was fällt denn weg.
Wenn wir wissen, dass eben neue Technologien generell immer auch eine Chance waren, repetitive Tätigkeiten zu ersetzen, müssen wir dann sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben bei künstlicher Intelligenz oder hätten die Unternehmen anders darauf vorbereitet sein müssen?
In der Form konnte niemand darauf vorbereitet sein, weil wir hatten schon eine lange Diskussion jetzt über die aktuelleren Formen von KI, also Machine Learning. Aber mit dem ChatGPT-Hype, das war natürlich auch ein Marketing, Instrument, das freizugeben und Leute darauf zuzulassen, hat sich natürlich auch was verändert, weil Menschen auf einmal ein Gefühl dafür kriegen können, wie zumindest eine Variante von KI, nämlich die, die ich sozusagen, mit der ich spreche oder meine zu sprechen, wie die sich anfühlt. Vorher war es ja für die meisten Menschen ein theoretischer Diskurs. Ne? Und dann fragt man sich, okay, klingt irgendwie interessant, aber wie würde KI denn aussehen, wenn sie bei mir am Arbeitsplatz ankommt? Und das konnte einem lange auch keiner sagen. Und jetzt sind natürlich die Large Language Models auch nur eine Variante, die aber jetzt sehr dominiert natürlich in der Wahrnehmung.
Wie können denn kleine, mittlere Unternehmen, die jetzt hören, wir müssen damit umgehen, lernen, wir können es auch anwenden, es hilft uns im Alltag. Was müssten die jetzt konkret tun, Rainer?
Es einfach machen. Also ganz einfache Beispiele und eben durch Möglichkeiten wie ChatGPT oder Ähnliches ist es natürlich einfach möglich, sich jetzt Unterstützung zu holen. Unterstützung zu holen beim Texte generieren, beim Schreiben von E-Mails, bei der Korrektur auch von E-Mails oder Ähnlichem. Oder wenn es dann darum geht, Dinge zu visualisieren oder auch Ideen zu generieren, einfach mal zu sagen, hey, was denkst du, liebe KI? Wir haben hier die und die Herausforderung, das und das Problem, kannst du uns dabei helfen? Oder wenn ich die Herausforderung habe, zum Beispiel einfache Dinge auch zu programmieren. Ich kann mit ChatGPT heute ganz einfache Programmcodes generieren und damit arbeiten. Wir sollten aber sogar noch früher ansetzen, tatsächlich in den Schulen, bei den Schülern, dass sie heute schon mit diesen Werkzeugen arbeiten. Und da haben wir tatsächlich eine große Herausforderung. Ich bin selbst Papa von zwei Kindern, zwei Jungs, und in der Schule ist es verpönt und verboten, damit zu arbeiten. Und das ist was ich ganz, ganz schrecklich finde. Also sagen, hey, ich kann mit einer KI lernen. Also wir haben den Bereich Informatik, wo wir gesagt haben, Mensch, programmier uns doch mal, schreib uns doch mal einen Code in Java und erklär mir diesen Code. Und das war so einfach, dass mein Sohn damit dann letztendlich auch programmieren gelernt hat. Und das Gleiche können KMUs auch tun. Einfach damit arbeiten und das als Counterpart tatsächlich zu verwenden, sind natürlich ganz einfache Ansätze für KMUs.
Also Technologieoffenheit beginnt schon sehr früh, ne, wie du sagst, auch in der schulischen Bildung und da auch den Umgang natürlich mit neuen Technologien zu lernen. Würde vielleicht auch helfen, dann später, wenn diese jungen Menschen in die Unternehmen gehen, dass sie weniger Angst haben vielleicht vor neuen Technologien. Wir haben ja mit künstlicher Intelligenz jetzt, sage ich mal, eine Technologie, die schon etabliert ist, die wir auch im Alltag sehen. Mit der Quantentechnologie allerdings steht die nächste Stufe der digitalen Revolution schon vor der Tür. Bevor wir jedoch näher darauf eingehen, möchte ich gerne eine kurze Erklärung hören, was sich dahinter verbirgt.
Kompakt erklärt. Quantentechnologie macht den Weg frei für revolutionäre Anwendungen in Bereichen wie Computing, Kommunikation und Sensorik. Sie ermöglicht die Entwicklung von Quantencomputern, die komplexe Probleme in kürzester Zeit lösen können, die für herkömmliche Computer unlösbar sind. Sie hat das Potenzial, unsere Technologie und Gesellschaft tiefgreifend zu verändern.
Ja, wie ich schon sagte, ein großer Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie ist, dass wir KI schon viel im Alltag ja auch nutzen, ne? Sei es auf unseren Handys oder auch mit generativer KI, mal bewusst und mal unbewusst. Wie ist denn der Status quo zum Thema Quantentechnologie generell in Bayern? Rainer, was meinst du, was ist so deine Einschätzung?
Also wissenschaftlich sind wir, was das Thema angeht, schon mal herausragend aufgestellt. Das ist schon mal eine wunderbare, positive Nachricht. Wir sind im Quantencomputing, im Quantensensing, Quantenalgorithmen natürlich herausragend aufgestellt. Und dieses Wissen, das aktuell eben in der Wissenschaft, in der Forschung vorhanden ist, gilt es natürlich jetzt auch wieder zu übertragen, zu transferieren in die Wirtschaft und frühzeitig möglich zu machen. Wir verwenden heute in der klassischen Wirtschaft immer wieder klassische Algorithmen. Und jetzt kann man natürlich sich überlegen, welche Probleme kann ich mit klassischen Algorithmen auf klassischen Computern nicht lösen, weil diese Rechenprozesse zum Beispiel zu lange dauern oder weil ich viel zu viele Computersysteme bräuchte, um parallel all diese Dinge letztendlich auswerten zu können. Und wenn wir jetzt frühzeitig bereits unsere Algorithmen auf die Möglichkeiten, die Quantentechnologie bietet und Quantencomputing in diesem Fall bietet, vorbereiten und umstellen, dann können wir hier einen Quantensprung, entschuldige dieses Wortspiel, in unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten und in unseren Prozessen erreichen.
Ich nehme da das Wortspiel gerne auf, den Quantensprung. Wie schaffen wir denn jetzt diesen Transfer von der Wissenschaft in die Praxis? Sabine, hast du da aus deiner Forschung jetzt zu den anderen Technologien Tipps für Unternehmen, wie sie quasi mit einer komplett neuen, vielleicht auch komplexeren Technologie umgehen?
Ja, ich meine, das ist ein altes Thema, ne? Transfer, Wissenschaft in die Praxis, gibt es immer wieder große Förderprogramme, nicht nur bayerische, auch bundesweit. Wenn man sich die anschaut, sind sie häufig immer dieselben Firmen in diesen Förderprogrammen. Die haben verstanden, ne, enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft kann helfen und wir kriegen da sogar auch oft eine finanzielle Förderung, um Wege zu gehen, die wir uns sonst vielleicht auch aus ökonomischen Gründen erstmal nicht trauen würden oder alleine nicht trauen würden. Irgendwie haben aber alle immer das Gefühl, das reicht nicht. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass man über diese Wege immer die Firmen nicht erwischen kann, die diese Fördermöglichkeiten nicht kennen. Die sind dann doch oft aufwendig. Die überfordern manchmal KMU. Die Firmen, die da dabei sind, haben oft ganze Abteilungen, die wissen, wie sowas geht. Das ist so das eine. Da müssen wir, glaube ich, immer noch gucken, obwohl da, glaube ich, Bayern auch mit solchen Clustern und all dem, was in Bayern innovativ ja gemacht wird, ne, um einfach auch Interessen ähnlicher Unternehmen aus ähnlichen Sektoren oder mit ähnlichen Technologiebedarfen zusammenzubringen, das hilft ungemein. Ich glaube, so ein bisschen müssen die Hochschulen, die Universitäten sich nochmal an die eigene Nase greifen, weil sie häufig anfangen, von der neuen Technologie zu denken, die sie gerade an ihrem Lehrstuhl vorantreiben und dann verzweifelt nach Anwendungsfällen suchen, die dazu passen, wo man gerade wissenschaftlich steht. Und ich glaube, wir müssten es öfter umdrehen. Wir müssten öfter danach gucken, was passiert in den Unternehmen und wo stoßen die an Grenzen mit der Technologie, die sie gerade haben. Und welche der neuen Technologien könnte da eine Antwort sein? Das einfach mal umdrehen. Wir haben immer so ein bisschen, glaube ich, auch so im Reden über die neuen Technologien das Gefühl, die gerade neue Technologie ist jetzt die eine Antwort für alles. Also Industrie 4.0 war die Antwort für alles, was irgendwie mit Produktion zu tun hatte. Haben wir jetzt über 10 Jahre drüber geredet. Die Produktionslandschaft hat sich nicht revolutioniert deswegen. Jetzt haben wir mit KI so ein bisschen dasselbe Gefühl und es passiert auch, in Unternehmen sehe ich das, dass man KI-Anwendungen bastelt mit viel Aufwand und Geld und langen Lernphasen und die Daten erst herbringt, damit die überhaupt sinnvoll an denen gelernt werden kann. Manchmal für Anwendungen, wo man, wenn man jetzt ein bisschen Ahnung hat, sagt, Leute, da hätte eine relationale Datenbank und ein ganz normaler, hart gecodeter Algorithmus dicke getan für die Anwendung, um die es hier geht. Also wir haben ja eigentlich die wunderbare Situation, dass wir ganz viele verschiedene Technologieangebote haben, die man passend machen kann, aber man muss sie eben auch passend machen. Und das ist mal aus meiner Sicht ein bisschen der Schritt, der fehlt, dass wir mal wegkommen von dieser, ja gerade war es noch KI, jetzt ist es Quantentechnologie. Die wird natürlich nicht für jedes Unternehmen in Bayern das sein, was die jetzt, wo sie in den nächsten 3 Jahren zu investieren haben. Aber für bestimmte Sektoren über Wertschöpfungsketten hinweg, wo überhaupt genug Daten anfallen, die vielleicht ein einzelnes Unternehmen alleine gar nicht produzieren kann, dass es sich lohnt, über Quantentechnologie nachzudenken. Also ich glaube, wir müssen von den Problemen her denken und nicht von der Technologie her.
Ich möchte es gleich gerne noch ergänzen. Also und von der Technologie würde ich gerne erweitern auf von den Technologien. Es ist auch immer so ein Thema, dass wir immer nur auf eine Technologie gucken. Wir gucken auf die künstliche Intelligenz, wir gucken auf die Quantentechnologie. Statt zu sagen, wie ist es denn, wenn ich Technologien kombiniere, dann entstehen neue Systeme daraus. Das ist ja auch das, wo wir in Deutschland eigentlich sehr, sehr erfolgreich sind über viele Jahre, dass wir verschiedene Technologien gut und sinnvoll kombinieren, um genau diese Probleme, von denen Sabine gerade gesprochen hat, dann zu lösen. Also zu sagen, okay, ich habe viele verschiedene Technologien und ich habe hier ein Problem. Wie muss ich diese Technologien kombinieren, damit am Ende eine gute Lösung rauskommt? Ein schönes Beispiel ist eben zum Beispiel die zukünftige Kombination von künstlicher Intelligenz mit Quantentechnologie und 6G. Um zum Beispiel autonomes Fahren wesentlich besser zu ermöglichen, weil es dann einfach möglich ist, Routen Auswertungen, Berechnungen oder auch das autonome Fahren auf zentralen Systemen letztendlich dann durchzuführen, um über 6G dann auch diese schnelle Kommunikation zu ermöglichen. Und die KI, aber auch die Quantencomputing-Systeme sind dann ganz woanders. Ein anderes Thema ist Cybersecurity, also klassische Sicherheit. Auch dafür gilt es dann wieder, verschiedene Systeme zu kombinieren. Und ich glaube, da lässt sich auch nochmal viel eben machen, um, und da gebe ich Sabine tatsächlich recht, das ist auch was, was ich in meiner Vergangenheit immer wieder erlebt habe, in technologisch orientierten Unternehmen, also es betrifft nicht nur die Unis, die Technologen haben immer erstmal tolle technische Lösungen, aber sie haben kein Problem dazu. Und da tatsächlich dann diesen Transfer hinzukriegen, das ist eine große Herausforderung.
Also vom Problem her zu denken und den Nutzen in den Vordergrund zu stellen, ist ja generell das, was ja auch die Technologie erlebbar und greifbar macht, denke ich.
Die Frage zum Schluss.
Ihr wart ja beide auch gerade Teil einer sehr spannenden Podiumsdiskussion auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel. Es ging um die Frage, wie unsere Wirtschaft den Hochtechnologie-Standort Bayern in puncto KI und Quantencomputing pushen kann. Was ist euer Fazit dieser Diskussion in einem Satz? Ich fange mal an mit dir, Sabine.
Wow, das ist schwierig. Das war schon der erste Satz. Also ich würde mal sagen, die Diskussion KI und Quantentechnologie fängt gerade erst an. Und für Bayern ist aus meiner Sicht die entscheidende Frage, gelingt es, diese Technologien in die Breite dieses sehr spezifischen Wirtschaftsstandorts zu bringen? Mhm. Nicht die einen Leuchttürme, sondern in der Breite.
Und Rainer, dein Fazit in einem Satz?
Just do it.
Vielen Dank. Mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch beiden sehr herzlich für die Zeit und die sehr ehrliche und spannende Diskussion zum Thema Technologie und wie wir die Angst vor ihnen nehmen. Herzlichen Dank an euch beide.
Danke, Tanja.
Okay. Und das war's auch schon für heute. Ein herzliches Dankeschön an meine beiden Gäste nochmal für die interessanten Ein- und Ausblicke. Und an Sie, liebe Zuhörende, dass Sie dabei waren. Ein Link zur Podiumsdiskussion, die ich erwähnt hatte, finden Sie natürlich in den Shownotes. Und wenn Sie mehr über Quantentechnologie und die Möglichkeiten für KMU erfahren wollen, dann kommen Sie einfach auf uns zu. Abonnieren Sie auch unseren Podcast gerne bei Spotify, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und sollte Ihnen diese Folge besonders gut gefallen haben, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei Spotify. Das war Gedankengipfel, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.